Sie hören den Kurier.
Bevor wir beginnen, noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Wir haben einen Dunkle Spuren Fanshop für euch eröffnet. Ob Hoodie, T-Shirt, Tasse oder Turnbeutel, es ist für jeden Dunkle Spuren Fan etwas dabei. Wer also noch ein Geschenk für sich oder einen True Crime Fan zu Weihnachten sucht, unter dunklespuren.myspreadshop.at werdet ihr sicher fündig. Das ist dunklespuren.myspreadshop.at. Alle Infos findet ihr auch in der Beschreibung und den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem neuesten Fall.
Der Kurt war eigentlich, ein sehr fröhlicher Typ. Hat eigentlich in seinem Leben viel gelacht. Und man muss sagen, dass er eigentlich, so vom Eindruck her, dass sein Leben sehr, sehr genossen.
Der hat ja gut Käden gehabt. Aber so dicke, ja, der hat so, aber nicht eine, der hat drei, vier drauf gehabt, ja. Und Armband auch so dicks und eine schöne Uhr.
Wir können einen Raubmord insofern nicht ausschließen, weil auch bekannt war, dass Kurt Weigert eher protzig mit Goldketten und Goldringen aufgetreten ist und den Eindruck erweckt hat, als sehr, sehr vermögend.
Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle neu beleuchten. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil von unserem aktuellen Fall, dem Mord an Kurt Weigert im Figurteich in Guntramsdorf, Niederösterreich. Der 67-jährige Pensionist ist in einer lauen Augustnacht im Jahr 2004 gewürgt worden und dann ertrunken. Unsere Reporterin Michaela Reibenbein hat in der ersten Folge am Tatort ihre Runden gedreht und einiges über die Besonderheiten dieses Teichs und seiner Besucher herausgefunden. Hallo Michi.
Hallo Stefan.
Michi, fassen wir doch einmal ganz kurz die erste Folge zusammen. Kurt Weigert wird also in der Nacht zum 18. August im Teich ermordet. Ein Passant findet seine Leiche am nächsten Morgen, so um 10.15 Uhr am südöstlichen Ufer im Wasser treiben. Und erst ist überhaupt nicht klar, dass es hier um einen Mord geht.
Genau, das stellt sich erst bei der Obduktion heraus. Und dann meldet sich ein Mann bei der Polizei, der Kurt Weigert am Abend noch am Teich gesehen hat. Und zwar in Begleitung. Doch diesen zweiten Mann, den kann der Zeuge leider nur sehr vage beschreiben. Es war schon dunkel. Der Zeuge will aber auch etwas später einen Hilfeschrei gehört haben. Allerdings ist er bis heute der einzige Zeuge geblieben.
Was bei diesem Fall auffällt, ist, dass der Täter nach der Tat die Habseligkeiten vom Herrn Weigert zusammengesammelt hat und sie dann zurück in sein Auto bringt, das in ca. 250 Metern Entfernung geparkt war.
Ja, was auch bedeutet, dass der Täter das Auto vom Herrn Weigert gekannt hat. Dass er wahrscheinlich gemeinsam mit ihm zu diesem Teich gefahren ist.
Der Tatort, das ist ja kein ganz normaler Badeteich, man muss das so sagen. Streng genommen ist Baden dort sogar verboten und viele Besucher kommen auch nicht zum Abkühlen her. Der Teich, ja, der wird als Kontaktplatz unter schwulen Männern genutzt. Und das könnte hier eine Rolle spielen.
Genau. Auch der Herr Weigert war homosexuell und er hat sich auch immer wieder mit jüngeren Männern getroffen, auch an diesem Teich. Und vielleicht ist er diesmal einfach an den Falschen geraten.
Ja, die Polizei geht von einem Raubmord aus. Der Täter hat das Bargeld aus der Brieftasche an sich genommen. Außerdem die Kreditkarte, mit der ist aber dann kein Geld mehr abgehoben worden. Auch die Autoschlüssel fehlen. Hier sind wir dann beim letzten Mal stehen geblieben. Und wir haben angekündigt, dass wir uns diesmal näher mit der Person Kurt Weigert auseinandersetzen wollen. Und Michi, du hast auch Gesprächspartner gefunden, die uns in dem Fall auf eine ganz neue Spur bringen.
Korrekt, aber lernen wir erst einmal den Kurt Weigert ein bisschen besser kennen und schauen wir uns an, in welchem Umfeld er gelebt hat. Und dazu mussten wir gar nicht so weit fahren. Kurt Weigert hat lange in Mödling gelebt, das ist gleich neben Guntramsdorf. Und dort ist er in der Hartigstraße aufgewachsen. Also haben wir uns auf den Weg dorthin gemacht.
Da war der Kurzer, da war der Peter, der Böder, der Herbert, der jüngere Bruder, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Die gibt es ja niemand mehr.
Also die ganze Familie hat in der Gasse da gewohnt, alles in der Straße?
Alle da. Da fuhren, da.
Ja, wen wir da gerade gehört haben, das war der Herr Osensli. Er lebt schon seit 70 Jahren in der Straße und das ist irgendwie auch ganz normal hier. Wer hier geboren wird, der bleibt oft auch hier. So wie auch die Annemarie Wurmbrand, die eine direkte Nachbarin vom Herrn Weigert war. Sie ist sogar hier geboren worden.
Haben Sie ihn näher gekannt?
Ja.
Was war er denn für einer?
Ein netter Kerl.
Können Sie mal ihn kurz beschreiben? Ich habe ihn ja nie gesehen.
Ach, ja, wie soll ich sagen? Nicht was sie wie groß, größer als wie ich auf jeden Fall. Und richtig ein netter Kerl. Ja, er hat einen Hund gehabt und einen Freund, der ist mit dem Hund immer Eisern gegangen und das. Ach, ja. Durch das, dass er arbeiten gegangen ist, hat man ihn nicht so oft gesehen. Gerade mehr, wir haben einen Garten, dass wir Kontakt gehabt haben. Aber ich weiß nur, dass er sehr nett und sehr umgänglich war und wirklich, dass er sehr netter Kerl war.
Ja, sie hat uns erzählt, dass es überhaupt kein Geheimnis war, dass der Herr Weigert schwul war. Und er hat ja auch mit seinem Lebensgefährten einige Jahre hier gelebt. Und in der Straße sei das gar kein Thema gewesen. Das haben wir bei unserem Lokalaugenschein mehrmals gehört. Und den Hund, von dem uns die Frau Wurmbrand gerade erzählt hat, den hat der Herr Weigert einmal im Müll gefunden.
Wie bitte? Im Müll?
Ja, der Herr Weigert hat viele Jahre bei der Müllabfuhr in Mödling gearbeitet. Und irgendwann hat er den Hund in einem Mistkübel gefunden. Jemand hat ihn anscheinend so entsorgt.
Einen schwarzen Hund hat er gehabt.
Okay, das wusste ich gar nicht. Schau da an.
Ja, ja. Da ist immer der Freund im Einzelnen gegangen mit dem.
Einen großen, oder?
Naja, nein. Wie ein Schäfer, aber nicht so. Kein Schäfer, es war ein schwarzer Kerl. Mhm. Aber so wie ein Schäfer, ein bisschen kleiner. Aber
jetzt nicht irgendwie so ein Wachhund oder was, sondern.
Ganz ein gewöhnlicher.
Okay.
Mischling.
Ja, als wir dann das Mikro abgesteckt haben, haben wir noch erfahren, dass er sehr streng zum Hund gewesen sein soll. Das ist manchen in der Straße negativ aufgefallen. Aber sonst hat man eigentlich immer nur gehört, dass er ein Netter war.
Es hat ja geheißen, dass die gesamte Familie dort gelebt hat. Hast du da jemanden gefunden?
Ja, wir haben es natürlich versucht.
Da hätten wir Weigert. Aber ich fürchte, da ist niemand da.
Also tatsächlich leben noch Verwandte vom Herrn Weigert hier. Der Sohn des Neffen etwa, der bewohnt seine alte Wohnung. Und er fährt übrigens auch heute noch das alte gelbe Cabrio, über das wir so viel gehört haben.
Ja.
Als wir aber dort waren, war er leider nicht zu Hause.
Und sonst hat es niemanden von der Familie gegeben?
Ja, als wir eingepackt haben, haben wir die erstbeste Person gefragt. Und das war ein Mann, der gerade seinen Gartenzaun geschliffen hat. Es hat sich herausgestellt, dass er tatsächlich ein entfernter Verwandter ist. Aber er hat dann ganz komisch reagiert, als wir ihn auf den Kurt Weigert angesprochen haben.
Was meinst du damit?
Ja, er hat sofort erklärt, dass er sowieso nicht mit den Medien spricht. Und er hat irgendwie auch sehr, sehr aufgebracht gewirkt. Er hat dann noch betont, dass er damals mit seiner Familie gar nicht da war, sondern dass die im Urlaub waren in Dubrovnik und dass sie von dem Mord selber telefonisch informiert worden sind.
Das ist schon sehr seltsam. Michi, gibt sonst niemanden?
Oh ja, der Herr Weigert hat ja sehr engen Kontakt zu seinem Neffen gehabt. Der ist zwar mittlerweile aus Mödling weggezogen, aber er arbeitet noch hier. Und wir haben versucht, zu ihm bzw. zu seiner Frau Kontakt aufzunehmen. Aber man hat uns dann ausrichten lassen, dass die Familie nicht darüber sprechen will. Anscheinend haben die den Mord an Kurt Weigert nie so richtig verarbeiten können. Ein anderer Nachbar hat uns dann aber noch erzählt, dass der Herr Weigert schon als Kind immer bei dem Teich war und er und seine Brüder haben dort ein Holzboot gehabt, mit dem sind sie dort herumgefahren. Aber jetzt wirklich enge Freunde oder Verwandte, die haben wir in der Straße leider nicht auftreiben können. Und ich glaube, es war auch gar nicht so gern gesehen, dass wir hier sind und herumfragen.
Warum glaubst du das?
Ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es hat sich ganz schnell herumgesprochen, dass da jemand in diesem alten Mordfall herumfragt. und dass das eher nicht so gern gesehen wird. Man muss es doch dazu sagen, auch diese Hartigstraße in Mödling wird sie auch Kolonie genannt. Das ist was ganz Spezielles.
Du wirst uns sicher gleich erklären können, warum.
Nein, das mache nicht ich. Das überlasse ich dem ehemaligen Vizebürgermeister von Mödling, dem Andreas Holzmann. Er ist heute nicht mehr in der Politik, sondern Geschäftsführer einer Baugenossenschaft und er hat uns in sein Büro eingeladen.
Die Kolonie ist in Mödling halt eine alte Arbeitersiedlung. Die Menschen, die dort wohnen, die haben sich oder die zeichnen sich immer durch ein Zusammenhörigkeitsgefühl aus. Ja. Ich denke mal, da weiß eher jeder alles über den anderen. Also das ist wie eine große Familie dort. Und dort hat er in der Kolonie gelebt. Nicht? Und manchmal sagt man, der Kolonist. Nicht? Das wird im Volksmund halt geheißen. Nicht?
Aber ein großer Zusammenhalt auch und aufeinander schauen.
Ja, aufeinander schauen. Na, wie es halt ist, wenn Menschen zusammenleben. Die anderen schauen weniger. Nicht? Und damit kann ich den gut leiden und damit kann ich den halt nicht gut leiden. Und so ist halt das Zusammenleben. Aber es ist halt sehr, im Großen und Ganzen ist das dort in dieser Arbeitersiedlung ein sehr herzliches Zusammenleben, das gibt. Ja. Rau, aber herzlich manchmal.
Mödling ist ja eigentlich eine recht wohlhabende Kleinstadt südlich von Wien. Die Hartigstraße, die ist aber ein bisschen anders. Also dort findet man keine Villen, dort sehen die Häuser alle ähnlich aus. Sie haben so Holzschindeln auch an den Seiten und die Straße gilt sogar als Industriedenkmal. Die steht unter Denkmalschutz. Die Wohnhäuser dort, die sind schon im Jahr 1872 erbaut worden, als Arbeitshäuser einer Lokomotivfabrik. Aber schon 3 Jahre später ist hier eine Schuhfabrik dann gegründet worden. Und in der Kolonie sind dann die Schuster mit ihren Familien untergebracht worden. Was man sich halt gar nicht mehr vorstellen kann, ist, dass in diesen kleinen Häusern bis zu 4 Familien gelebt haben. Die Schusterhäusler, so hat man die damals genannt, die waren in der sozialen Hierarchie ganz unten. Und es soll ja auch ein sehr, sehr rauer Ton geherrscht haben.
Aber die Schuster, die gibt es heute nicht mehr, oder?
Die gibt es heute nicht mehr, klarerweise. 1920 sind eben diese desolaten Häuser auch saniert worden. Aber die Straße ist eine Arbeiterstraße geblieben. Und Neuigkeiten verbreiten sich hier rasend schnell. Zum Beispiel, wenn Fremde nach Kurt Weigert fragen.
Ja, jetzt verstehe ich das.
Ja, aber wir haben ja vorher schon den Herrn Holzmann gehört, den ehemaligen Vizebürgermeister. Der war zuvor Stadtrat und für die Abfallwirtschaft zuständig. Und in dieser Funktion hat er auch den Kurt Weigert kennengelernt.
Kurt Weigert war bei der Abfallwirtschaft gehabt, er war bei der, also, ja, Opferkübeln hat er halt entleert. Da ist er mitgefahren und hat eigentlich immer sehr Arbeit sehr gern gemacht. Das war eigentlich ein sehr lebhafter und ein sehr kommunikativer Mensch. Ich kannte den Kurt eigentlich von dieser Zeit und hat natürlich auch manchmal so persönliche Kontakt gehabt. Nicht? Und vielleicht hat es einmal den einen oder anderen Grü oben gegeben. Das kann schon sein.
Können Sie mal kurz beschreiben? Ich habe ihn ja nie kennengelernt. Wie kann ich mir den Herrn Weigert vorstellen?
Naja, der Kurt war ein bisschen, ein sehr fröhlicher Typ. Ja. Hat eigentlich in seinem Leben viel gelacht und man muss sagen, dass er eigentlich so vom Eindruck her, dass sein Leben sehr, sehr genossen. Da hat sie so ein schönes Auto gehabt, ich kann mich erinnern, der hat so ein gelbes Cabrio gehabt, das hat er halt sehr gern gehabt, mit dem ist er halt gern herumgefahren. Nicht? Ja, kommunikativ, freundlich. Sein Privatleben selber ein Thema, also über sein Privatleben hat man eigentlich kaum gesprochen. Wir wissen, der hat ein Haus gehabt im Burgenland. Ja. Dort war er gern. Ja. Also, offensichtlich war er in dieser Weise wahrscheinlich auch ein sehr, sehr häuslicher Typ und hat halt die Umgebung, eine schöne Umgebung, sehr geliebt. Ja. Also, das wird sein Privatleben sein. Aber was er wirklich in seinem Privatleben gemacht hat, das weiß ich eigentlich nicht. Aber so vom Eindruck her hat er sicher sehr, sehr geordnete Verhältnisse gehabt.
Aha, Burgenland. Also hat der Herr Weigert zuletzt gar nicht mehr in Mödling gelebt?
Nein, er hat sein ganzes Erspartes in dieses Haus im Burgenland investiert Erst war er immer am Wochenende dort und als er dann in die Pension gegangen ist, ist er fix dorthin gezogen. Und ich kann dir jetzt schon verraten, dass wir uns auch auf den Weg dorthin gemacht haben und das hat sich dann auch tatsächlich ausgezahlt für uns. Aber erst müssen wir noch einmal nach Wien schauen.
Wien? Das ist gut, da haben wir es nicht allzu weit. Aber was bringt uns jetzt nach Wien?
Ja, das Privatleben vom Herrn Weigert. Wir haben ja gehört, dass er zwar lange einen Lebensgefährten gehabt hat, zuletzt aber Single war. Und da ist er sehr oft nach Wien gefahren, auch um junge Männer kennenzulernen. Hören wir mal, was der Mordermittler Johannes Steinbichler dazu sagen kann.
Wir konnten einige Szenetreffs in Wien eruieren, sind aber dann schlussendlich mit unseren Erhebungen gescheitert. Wir bekamen da keine Auskunft. Wir konnten auch keine ehemaligen Stricher identifizieren, die er tatsächlich kennengelernt und unter Umständen mit nach Hause genommen hat. Dass es das gegeben hat, haben wir nur von Zeugen und Freunden erfahren. Aber tatsächlich ausgeforscht haben wir leider Gottes keinen.
Herr Weigert war in einigen bekannten Szenelokalen Stammgast, zum Beispiel in der Wiener Freiheit beim Naschmarkt oder im Goldenen Spiegel oder in der Alten Lampe. Die gibt's leider alle nicht mehr. Aber nach unserem Interview bei einem späteren Telefongespräch ist dem Inspektor dann noch ein Detail eingefallen. Der Herr Weigert ist nämlich einmal von einem jungen Mann in Wien überfallen worden.
Überfallen? Der hat ihm das Geldbeutel gestohlen, oder wie?
Ja, der Vorfall hat sich 2 Jahre vor dem Tod von Herrn Weigert abgespielt. Und wenig später ist der Herr Weigert mit einem Bekannten in einem dieser Lokale gesessen, als der Täter anscheinend reingekommen ist. Der Herr Weigert hat ihn wiedererkannt, hat das seinem Bekannten auch gesagt. Angeblich hat es sich um einen jungen Tschechen gehandelt. Aber komischerweise wollte er keine Anzeige erstatten. Ob das jetzt aus Angst war oder weil er keinen Ärger mit der Polizei haben wollte, das wissen wir nicht. Auch was da genau weggekommen ist, das ist nicht ganz klar. Aber wir haben dann erfahren, dass der Herr Weigert gerne auffälligen Schmuck getragen hat.
Soweit wir feststellen konnten, war er kein vermögender Mann. Er kam mit seiner Pension offensichtlich gut aus, aber sein Auftreten widersprach dem Vermögen, das er dann tatsächlich besessen hatte.
Inwieweit?
Weil er durch seine Goldketten und Goldringe und sein Auftreten irgendwie eine andere Person widerspiegeln wollte.
So, und das ist der Zeitpunkt, an dem ich dich, Stefan, gern mitnehmen würde ins Burgenland.
Sehr gerne.
Ja, genau gesagt nach Forchtenstein, wo der Herr Weigert sein Haus gehabt hat. Und dort haben wir herausgefunden, dass der Herr Weigert sogar ziemlich geprahlt hat und dass ihm das nicht nur einmal zum Verhängnis geworden ist.
Er war nur, wie soll ich sagen, eigenartig war er. Ja, die Augen sind ihm so aus, wie er zu mir gekommen ist, wie er den Schlüssel geholt hat. Davor habe ich gefragt, habe gesagt, gut, von wo kommst du her? Sagt er, ich weiß gar nicht, hat er gesagt, ich komme von Ungarn, aber wie ich da hergekommen bin, weiß ich bis jetzt nicht.
Das klingt so, als würden wir uns deinem Motiv nähern, aber zuerst einmal eine kurze Werbepause.
Hi! Nicht nur unsere Kriminalfälle sind extrem spannend. Spannend wird es auch in den nächsten Jahren in der Energiewirtschaft. Durch den Klimawandel braucht es mehr erneuerbare Energien und einen schrittweisen Ausstieg aus Erdöl, Gas und Co. Die EVN ist da ganz vorne mit dabei. Aber auch die Versorgungssicherheit ist wichtig und ein Blackout eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Daher arbeiten tausende Menschen in Österreich intensiv an innovativen Projekten. Sie entwickeln neue intelligente Produkte und Dienstleistungen, die trotz dieses massiven Umbruchs die Versorgungssicherheit garantieren sollen. Und du kannst jetzt Teil dieses Teams bei der EVN sein und die Zukunft aktiv mitgestalten. Denn die EVN ist immer da. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Willkommen zurück zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Wir sind jetzt im Fall Weigert an einem interessanten Wendepunkt angelangt. Kann man das so sagen, Michi?
Ja, ich denke schon. Wie schon kurz erwähnt, der Herr Weigert hat in der Pension in Forchtenstein gelebt. Dort hat er sich ein Haus gebaut. Forchtenstein ist eine kleine Gemeinde im Burgenland mit ca. 2800 Einwohnern. Du hast vielleicht schon einmal von der Burg Forchtenstein gehört.
Mhm, ja.
Das ist dort das Wahrzeichen und die thront auf einem Hügel über der Gemeinde. Und relativ weit oben auf diesem Hügel hat auch der Herr Weigert sein Haus gebaut. Ein ziemlich großes sogar. Nur wenige Häuser entfernt davon lebt die Frau N. Frau N. war gut mit dem Herrn Weigert befreundet. Sie hat sich sofort dazu bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Sie hat nur den Wunsch geäußert, dass wir nicht ihren vollen Namen veröffentlichen. Also haben wir uns auf Frau N. geeinigt.
Ehrlich, das war ein sündguter Mann. Weil ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn sie du scheiden lässt von mir, habe ich gesagt, ich heirate eine kleine Kurte. Nein, wirklich, du hast mit dem durch dick und dünn gehen können. Der hat auch nichts weiterplaudert und gar nichts. Wenn du denn was gesagt hast, das ist so gewesen.
Aber wir sind jetzt da doch am Land. Das war 2004, das ist schon eine Zeitl her. Dass der schwul war, war das für irgendwem da im Ort oder was ein Problem?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Für mich nicht. Für mich nicht, weil er hat mir es ja gleich gesagt. Hat er gesagt, hast du ein Problem? Ich bin schwul. Sag ich, da schau. Kein Problem.
Kurt Weigert hat einen Bezug zu Forchtenstein gehabt, weil er da auch schon früher mit seinen Eltern oft hergefahren ist, zum Stausee. Und dort haben sie gecampt. Und irgendwann hat er sich dann da ein Haus gebaut. In dem hat er mit einem Mann, die Frau N. nennt ihn, den Herrn Franz, gewohnt.
Ich weiß, dass der Onkel Franz sehr lang da war. Ein eleganter, netter Mann. Mit Hut, weißen Jackerl, Mantel. Der war sehr nett. Und dann auf einmal war es aus mit ihm.
Ob der Herr Weigert mit diesem deutlich älteren Mann tatsächlich eine Beziehung gehabt hat, das ist nicht ganz klar. Der Inspektor hat das eher als Freundschaft beschrieben. Und der Herr Franz, der hat auch noch eine Wohnung in Wien gehabt, ist oft nur tageweise nach Forchtenstein gekommen. Nach dem Tod des Herrn Weigert ist er jedenfalls nicht mehr ins Haus gefahren. Angeblich hat es da auch einen Streit mit den Erben gegeben. Den Herrn Franz, den konnten wir selbst nicht mehr fragen, der ist mittlerweile gestorben. Aber fest steht, dass der Herr Weigert nicht alleine in Forchtenstein gelebt hat. Hin und wieder, das hat die Frau N. erzählt, ist der Herr Weigert bei ihr vorbeigekommen und hat einen Nussschnaps mit ihr getrunken. Wenn er Zeit gehabt hat, ist der Herr Weigert aber auch nach Ungarn gefahren. Von Forchtenstein fährt man da nicht lang, das ist eine halbe Stunde so in die Richtung. Und da hat es dann aber auf einmal Probleme gegeben. Eines Tages ist der Herr Weigert um 4 Uhr früh vor dem Haus der Frau N. gestanden. Frau N. hat damals oft die Schlüssel vom Haus des Herrn Weigert gehabt für Notfälle. Dieser Abend war sehr lau und deshalb hat die Frau N. auch das Schlafzimmerfenster offen gehabt. Das war 2 Wochen vor seinem Tod.
Der hat immer Schuhe gehabt, die haben so klappert. Der hat hinten so Eisen drauf gehabt. Ja? Und die habe ich immer hin und her gekehrt, dass er aufgeschrien hat, weil ich habe das Fenster offen gehabt. Das hat er sich nicht getraut. Und auf einmal sehe ich ihn und habe ihn runtergeschrien. Da habe ich gesagt, gut, was ist denn? Er sagte, bitte gib mir einen Schlüssel, weil ich bin total fertig, weil ich komme von Ungarn. Und, aber ich erzähle dir das dann, wenn er da wieder den Schlüssel bringt. Und dann hat er mir das erzählt, dass sie ihn überfallen haben und dass sie ihm alles weggenommen haben. Weil der hat ja dann gar nichts mehr gehabt. Seine Ketten, der hat ja gute Ketten gehabt, aber so dicke. Ja? Der hat so, aber nicht eine, der hat 3, 4 drauf gehabt. Ja? Und Armband auch so ein dickes und eine schöne Uhr und überhaupt sein Siegelring.
Also 2 Wochen vor seinem Tod ist er ausgeraubt worden.
Ja, aber nicht nur einmal.
Er war 3-mal in Ungarn. Und in Ungarn haben sie ihm das erste Mal gleich, das hat ihm sehr weh da, seiner Mutter ihr Kädel gestohlen. Das weiß ich ganz genau, weil da hat, das hat er gesagt, da ist er hergekommen und hat geweint. Hat er gesagt, so was ist mir noch nicht passiert. Und gesagt, warum fährst du nach Ungarn?
Und beim zweiten Mal ist er dann eben in der Nacht vor der Tür der Nachbarin gestanden.
Hat er gesagt, du kannst das nicht vorstellen, was los war. Hat er gesagt, wir haben es, mein Ring, all das. Hat er gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist. Mein Ring, er hat die Goldketten gehabt. Das haben sie ihm alles angenommen. Und wie er heimgekommen ist, hat er gesagt, weiß er bis heute nicht. Er war daheim mit jemand. Ja, davor den Schlüssel braucht. Und mehr. Und dann hat er gesagt, ja, er weiß nicht. Er hat gesagt, er muss jetzt, sie müssen jetzt schlafen, weil es geht ihm nicht gut. Na, und dann ein paar Tage später ist er wieder vorbeigefahren und habe gesagt, gut, ich fahre fast hin. Sagt er, nein, ich fahre nur nach Wien. Sag ich, du, ja, aufpassen, vor ein Jahr nicht mehr auf Ungarn. Sagt er, nein, Ungarn ist für mich nächsten Tag wieder da.
Der Herr Weigert ist also zumindest 2-mal in Ungarn ausgeraubt worden und beim letzten Mal hat er auch einen Begleiter mitgehabt. Michi, weiß man, wer das war und wo in Ungarn das passiert ist?
Wer der Begleiter war, das ist leider nicht bekannt. Aber das war nicht ungewöhnlich. Der Herr Weigert hat öfters jüngere Männer dabei gehabt und hat sie auch zu sich nach Hause eingeladen.
Ja, dass er öfters jemand mitgehabt hat, das stimmt schon. Aber ich weiß ja nicht, wann das Freund für Ärmer sind gewesen oder was. Das kann ich noch nicht sagen, weil da müsste die liegen.
Aber die Überfälle, die dürften in Budapest passiert sein, in der Nähe des Bahnhofs. Das hat Herr Weigert zumindest der Frau N. so erzählt. Aber ob das jetzt auf der Straße war oder in einem Lokal, das hat er leider nicht gesagt. Die Frau N. hat leider auch nicht sagen können, ob er mit dem Auto dort war oder mit dem Zug. Fest steht, das Auto hat dann schlussendlich nicht gefehlt.
Das Auto war da. Aber wie er da hergekommen ist, hat er gesagt, weiß er gar nicht. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, wann er mein Auto hergekommen ist. Etwa haben sie ihn hergebracht. Ja? Dass er.
Das klingt fast so, als hätte er K.O.-Tropfen oder was auch immer bekommen.
Richtig.
Also die Frau N. vermutet, dass er von irgendwem nach Forchtenstein zurückgebracht worden ist. Weil in dem Zustand, hat sie gesagt, hätte er auch nicht mehr mit dem Auto fahren können. Und Züge um diese Uhrzeit, die fahren auch nicht.
Ist das nicht komisch? Ich meine, wenn ich jemandem K.O.-Tropfen gebe und ihn ausraub, warum führe ich ihn dann wieder zurück nach Hause, über die Grenze von Ungarn nach Österreich? Was ist, wenn die von der Polizei aufgehalten werden?
Ja, stimmt. Und ich habe die Frau N. dann extra auch noch gefragt, ob ihr aufgefallen wäre, dass der Herr Weigert irgendwelche Verletzungen gehabt hat.
Ja, das wäre naheliegend bei einem Raub.
Genau. Aber sie hat nichts Entsprechendes in Erinnerung. Er hat nur eben komplett desorientiert gewirkt und sehr verwirrt.
Ja, aber jetzt hören wir, dass der Herr Weigert zumindest 3-mal überfallen worden ist. Einmal in Wien und dann 2-mal in Ungarn. Wir wissen aber nicht, ob das zumindest in Ungarn vielleicht der oder die gleichen Täter waren. Michi, glaubst du, dass sein auffälliger Schmuck vielleicht das Motiv dafür gewesen sein könnte?
Das ist durchaus denkbar und eigentlich sogar wahrscheinlich. Dem Herrn Weigert war es anscheinend wichtig, so zu wirken, als hätte er Geld. Und das hat natürlich auch die Polizei bei ihren Ermittlungen herausgefunden.
Wir können einen Raubmord insofern nicht ausschließen, weil auch bekannt war, dass Kurt Weigert eher protzig mit Goldketten und Goldringen aufgetreten ist und den Eindruck erweckt hat, als sehr, sehr vermögend, was aber nicht der Fall war. Aber unter Umständen ist ihm das zu Verhängnis geworden und der Täter hat einen größeren Bargeldbetrag in seiner Brieftasche vermutet.
Also das klingt jetzt wirklich nach einem Motiv.
Absolut. Der Herr Weigert dürfte das sogar sehr ausgiebig genossen haben, sich irgendwie als wohlhabend zu präsentieren, hat uns die Frau Eng gesagt, als sie uns das Haus vom Herrn Weigert beschrieben hat.
Und da ist also ein Wegelaufe und da geht ein paar Stufen. Ich glaube, da steht noch Baron Weigert drauf.
Warum Baron?
Weil er hat sich Baron genannt. Er hat gesagt, ich bin der Baron Weigert.
Und er hat das nicht nur an der Haustür angeschrieben, der Herr Weigert hat auch entsprechende Visitenkarten verteilt.
Baron Weigert? Okay, so etwas höre ich jetzt auch zum ersten Mal, das war ihm anscheinend sehr wichtig. Naja, da kann es dann natürlich sein, dass jemand geglaubt hat, dass der Geld hat. Aber Michi, zurück zum Mordtag. Weiß man, was der Herr Weigert an diesem Tag seines Todes vorher gemacht hat? Gibt es da irgendwelche Hinweise?
Ja, also diesen Tag hat die Polizei halbwegs rekonstruieren können, hat mir auch der Ermittler erzählt.
Wir konnten den 17.08.2004 insofern konstruieren, dass er gegen mittags nach Mödeln gekommen ist, Verwandtschaft aufgesucht hatte, auch einige Freunde und zuletzt gesagt hat, dass er wieder ins Burgenland fahren will zu seinem Haus. Und auf dem Weg dorthin dürfte er noch am Badedeich Halt gemacht haben und eben mit dieser unbekannten Person zum Badeplatz gegangen sein.
Was man aber auch festgestellt hat, vorher war an diesem Tag tatsächlich wieder in Ungarn.
Wie bitte? Obwohl er da 2 Wochen vorher erst keine guten Erfahrungen gemacht hat? Michi, was hat er dort gemacht?
Ja, er war mit einem Bekannten, es dürfte der Herr Franz gewesen sein, essen. Und danach ist der Herr Weigert aber, wie beschrieben, nach Mödling weitergefahren und hat sich mit seiner Familie getroffen. Sie haben sich dann an diesem Nachmittag noch ein Eis geholt und gegessen. Und was man ebenfalls herausgefunden hat, der Herr Weigert hat an diesem Tag auch noch 60 Euro mit seiner Bankomatkarte abgehoben. Also kein auffälliger Betrag.
Na wirklich nicht. 60 Euro sind jetzt absolut kein Motiv. Aber vielleicht hat der Täter das gar nicht gewusst.
Genau.
Aber weil du da jetzt recht ausführlich mit der Frau N. gesprochen hast, was meint denn sie, was damals passiert ist?
Die hat sich natürlich viele Gedanken darüber gemacht. Und sie hat uns dann etwas erzählt, was uns sehr verwundert hat.
Und das eine kann ich noch sagen, der ist nicht dort umgebracht worden. Der hat das Wasser gemeidet. Der ist nie zugegangen auf ein Wasser, weil der hat sich so viel gefürchtet vom Wasser.
Ach.
Ja? Weil der ist nicht einmal da unterm Stausee richtig zugegangen zum Wasser. Nein. Nee. Davor war es mir ja irgendwie ein Rätsel. Weil ich weiß ja wirklich hundertprozentig, dass der Kurti nie in die Nähe von einem Wasser gegangen ist. Nie.
Konnte er schwimmen?
Nein. Nein. Nein.
Würde er mit jemandem freiwillig zu einem Badeteich gehen?
Nein. Nein.
Nicht einmal zum Zehnrein halten.
Nein, nein, nein. Ich kann Ihnen nur das sagen, was ich da und dass er gesagt hat, er geht nicht zu wie zum Wasser. Er war irgendwas früher als Kind, das kann möglich sein.
Wie bitte? Also mit so einer Aussage habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Bisher haben uns ja alle beschrieben, dass der Herr Weigert so oft bei diesem Teich war, schon als Kind. Und dass er eben auch in Forchtenstein am Stausee war.
Das ist super seltsam, oder?
Mhm.
Aber die Frau Endi war sich da wirklich absolut sicher. Und sie hat gesagt, er war beim Stausee, weil er dort mit den Leuten getratscht hat und in der Sonne gelegen ist. Ins Wasser ist er nie. Er dürfte richtig panisch gewesen sein. Vielleicht hat er wirklich irgendein schlimmes Erlebnis gehabt. Der Inspektor hat ja auch nicht ausschließen können, dass der Herr Weigert vielleicht schon am Ufer attackiert worden ist und dann ins Wasser gedrängt worden ist. Also wenn der tatsächlich nicht schwimmen konnte, dann wäre er nicht in den Figurteich gegangen. Der ist sehr tief, da kannst nicht drin stehen. Und auch die Frau Eng glaubt eben, dass er entweder etwas verabreicht bekommen hat oder dass er von hinten überrumpelt worden ist.
Naja, er hat schon ein ziemlicher Bauchel gehabt. Er hat sich nicht viel rühren können. Ja? Er hat sich nicht viel rühren können. Und wenn sie ihm von hinten angegangen sind, dann hat er sie nicht.
So viele neue Informationen. Das ändert natürlich jetzt das eine oder andere, Michi. Ich möchte das gedanklich noch einmal alles mit dir durchspielen. Okay. Also, der Herr Weigert kommt mit einem jungen Mann in seinem Auto zum Badeteich.
Denkbar wäre es auch, dass sich die beiden erst dort getroffen haben, bei diesem Parkplatz. Weil wenn du dich erinnerst, eigentlich hat der Herr Weigert sein Auto ja immer an einem anderen Parkplatz stehen lassen. Mhm. Vielleicht war der zentraler. Aber der Täter hat das Auto jedenfalls gekannt.
Ja, oder er war vorher noch irgendwo anders und hat diesen unbekannten Mann dann aufgegabelt. Vielleicht kannte er ja auch die Gegend gar nicht so gut.
Na, spinnen wir das jetzt noch ein bisschen weiter. Vielleicht war das ja auch eine Bekanntschaft, die der Herr Weigert ein paar Wochen vorher in Ungarn gemacht hat.
Und dann gehen diese beiden Männer zur Liegewiese. Sie ziehen sich aus, dann wird der Herr Weigert aber von diesem Unbekannten attackiert, gewürgt und ins Wasser geschmissen. Und weil er nicht schwimmen kann, ertrinkt er.
Das wäre ein mögliches Szenario.
Michi, das waren jetzt doch einige Wendungen in diesem Fall, die irgendwie ein ganz neues Licht darauf werfen.
Absolut. Die Informationen, die uns die Frau N. gegeben hat, die waren für uns auch sehr überraschend. Ich habe dann natürlich auch den Ermittler darauf angesprochen und er hat uns bestätigt, auch die Polizei hat damals völlig unterschiedliche Aussagen bekommen, was das Schwimmen und die angebliche Angst vor dem Wasser betrifft.
Also in Wirklichkeit haben wir jetzt noch mehr Fragen.
Ja, irgendwie schon. Aber vielleicht können da ja unsere Hörer helfen. Die Polizei ersucht jedenfalls um Mithilfe.
Ja, unsere Frage lautet, wer kann etwas zum Begleiter des Kurt Weigert sagen, mit dem am 17.08. gegen 21.30 Uhr zum Figurteich nach Gruntumsdorf gekommen ist. Kurt Weigert war zu diesem Zeitpunkt mit einer weißen langen Hose und einem schwarzen Hemd mit aufgedrucktem Drachensymbol begleitet.
Fotos von der Kleidung vom Herrn Weigert und von seinem auffälligen Auto, die stellen wir euch natürlich auf kurier.at/dunklespuren online und natürlich auch auf Instagram, wo wir zu allen Fällen immer extra Material für euch aufbereitet haben. Wenn ihr Hinweise zum Mord an Kurt Weigert im August 2004 habt, dann ruft bitte entweder direkt unter der Telefonnummer 059 133 30 3333 beim Dauerdienst vom Landeskriminalamt Niederösterreich an. Dauerdienst Landeskriminalamt Niederösterreich, ich sage die Telefonnummer noch einmal, 059 133 30 3333 oder ihr könnt euch natürlich auch gerne direkt an uns wenden, am besten per Mail an dunklespuren@kurier.at. Es wäre wirklich schön, wenn dieser Fall dann doch noch irgendwann einmal gelöst wird.
Ja, oft genügt es schon so ein kleiner Hinweis, damit Bewegung in einen Fall kommen kann. Und auch wenn die Familie nicht mit uns reden wollte, ich glaube, das Schicksal wird auch sie noch immer beschäftigen. Damit kann man nicht so schnell abschließen. Und eben dieses Schicksal von Kurt Weigert, das beschäftigt auch die Frau N. aus Forchtenstein nach wie vor.
Und dem Menschen tut es mir leid, wirklich. Der war ein sehr netter Mann. War ein geselliger Mensch. Er war nie ausfällig oder irgendwas. Das wäre sehr schön, wenn sie ihn finden täten, weil das hat sich der Kurt nicht verdient. Wirklich nicht.
Wir danken dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit, aber auch allen, die uns bei unserer Recherche unterstützt haben und die sich für ein Gespräch bereit erklärt haben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Das war der letzte Fall der neuen Staffel, aber unsere Reporterinnen sind schon wieder dabei, die nächsten Fälle zu recherchieren. Außerdem arbeiten wir an einer Bonusfolge, in der wir euch erzählen werden, was sich in dem einen oder anderen Fall getan hat. Aufregendes, so viel kann ich hier schon einmal verraten. Ja, und Bonusfolgen, die wird es auch wieder geben. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Videos von Daniel Jamanik und Dieter Frauenlob, Schnitt Dominik Kanzian, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabesnik.